Ich freue mich, dass ich wieder hier stehen darf und mit euch etwas teilen, was mich ja sehr getroffen hat. Und es hat mich erinnert, dass der Alltag manchmal so schnell kommt oder dass Ereignisse, die prophetisch vorhergesagt worden sind, manchmal so schnell kommen, dass wir selber überrascht sind. Und wir haben ja gerade ein Lied über die Wiederkunft gesungen und Wiederkunft war ja schon immer das Thema. Wiederkunft war sogar schon Thema, bevor Jesus überhaupt weg war. Weil wir wissen das ja, die Endzeitrede Jesu in Matthäus 24 wird ja von der Frage der Jünger eingeleitet: Herr, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Und da war Jesus ja noch gar nicht weg. Und die Antwort, die Jesus darauf gibt, ist so ein bisschen die Überschrift, die jetzt so, ich sag mal, über der nächsten guten halben Stunde stehen möchte. Und zwar, wir wissen ja, dass Jesus da mehrere Fragen gestellt werden und dass er die so in einem beantwortet, aber es gibt so einen roten Faden, der sich durchzieht. Und die Antwort von Jesus, das allererste, was er sagt, ist: Hab Acht, dass euch niemand verführt. Und er spricht das Thema Verführung immer wieder an, im Rahmen von falschen Christussen, von falschen Propheten, von verführerischen Zeichen und Wundern, die sogar, wenn es möglich wäre, die Auserwählten verführen, sagt er in Vers 24. Und dieses Thema möchte ich mit euch beleuchten. Und wir haben ja miteinander, wie das auch der Sebastian schon angesprochen hat, wir studieren ja miteinander das Buch Patriarchen und Propheten, das so eine Gesamtüberblick macht über die ersten Bücher der Bibel. Und da war eine ganz interessante Geschichte, wo es um die Plagen geht. Also wo Mose ja diese Wunder, diese Zeichen vor dem Pharao getan hat. Und da ist so eine ganz interessante Stelle, dass es heißt, ja, dem Teufel war bewusst, dass Mose ein Vorläufer auf Christus ist und auch die Zeichen, die er getan hat. Und deswegen hat er da schon versucht, den Einfluss von Jesus zu schwächen, indem er diese Zeichen nachmacht. Wie viele Jahre war das vor dem Kommen Jesu? Also mehr als 1000 Jahre. Also der König David, das war ungefähr 1000 vor Christus. Damals hat er sich schon vorbereitet, um diesen Einfluss zu schwächen. Und das soll uns eine Vorstellung dessen geben, wenn wir meinen, von langer Hand geplant, was das für einen Zeitraum umfassen kann. Und Jesus spricht ja noch mehr Dinge an in Matthäus 24. Und eines davon ist zum Beispiel, dass er uns biblische Beispiele nennt und sagt, so wie es damals war, so wird es wieder sein. Und wir wissen, welche Zeit er anspricht. Wie es in den Tagen Noahs war. Da spricht er in Vers 37 bis 39 drüber. Und Jesus erklärt die Gemeinsamkeiten. Es ist spannend. Also es müssen nicht wir uns überlegen, was sind die Gemeinsamkeiten, sondern Jesus zeigt uns die Gemeinsamkeiten. Er sagt, der entscheidende Tag war letztlich, als Noah in die Arche ging. Und es blieb eigentlich für die ganze Menschheit eine bessere Randnotiz. Sie merkten es nicht. Also er hat sich nicht heimlich davon geschlichen, aber es war für sie nicht wichtig. Ihr Leben ist weitergegangen. Und danach kam die globale Zerstörung. Und Jesus sagt, genau so wie damals, so wird es wieder sein. Und das Buch Offenbarung, wir wissen ja, die Prophetie baut sich ja immer so auf, da gibt es so einen kleinen so eine kleine Vorschau, diese sogenannten Prophetieketten. Und dann kommt wieder ein Prophet und der erklärt mehr dazu und mehr dazu. Und dann wundert es uns nicht, dass die meiste Information dann im letzten Buch steht, nämlich im Buch Offenbarung. Und da gibt es ganze Kapitel, die sich mit der Wiederkunft und mit den Zuständen vorher beschäftigen, vor allen Dingen eben mit den Dingen vorher. Und in prophetischer Bildersprache. Und da gibt es dann zum Beispiel diese Botschaft des dritten Engels in Offenbarung 14. Und vielleicht lesen wir das auch miteinander. Und ja, das ist so, da ist ganz viel Bildersprache drinnen. Und da spricht der Engel, die vielleicht ernstlichste Warnung aus, die überhaupt in der Bibel steht. Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zorns, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und das, ja, und es geht noch weiter. Aber was sagt uns dieser Engel? Welche Botschaft möchte Gott der Menschheit, die jetzt fast am Ende der Weltgeschichte steht, geben? Wer dieses Malzeichen annimmt, wird den zweiten Tod erleiden. Wer dieses Malzeichen annimmt, entscheidet sich gegen die Ewigkeit. Und Offenbarung 13 erklärt uns die näheren Umstände. Wirtschaftlicher Druck, Todesstrafe werden diese falsche Anbetung begleiten, und zwar weltweit. Wir lesen das in Vers 16. Und es bewirkt, also das ist das Malzeichen, das ist das Bild des Tieres, und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten ein Malzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Dieses Ereignis wird die Menschheit in zwei Gruppen teilen. Es wird nur die geben, die das Malzeichen tragen, und die anderen, das lesen wir an anderer Stelle, die das Siegel Gottes tragen. Und die Menschen, die das Malzeichen nicht angenommen haben, die werden dann zum Beispiel in Offenbarung 15 die Überwinder genannt, oder ich glaube, Luther übersetzt die Sieger. Die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über sein Malzeichen, über die Zahl seines Namens. Und so wie die sieben letzten Plagen in Ägypten Gottes Volk nicht trafen, das haben wir ja auch miteinander studiert, wie er am Montag da war. In Ägypten war es dunkel, bei den Kindern Israel war es hell, in Ägypten sind die Tiere gestorben, in Großen ging es den Tieren gut. So werden auch die letzten sieben Plagen nur die Menschen treffen, die das Malzeichen angenommen haben. Das wird gleich bei der ersten Plage erklärt, die das Malzeichen angenommen haben. Also es wird hier auf Erden Konsequenzen haben und dann natürlich noch die viel weitreichenderen in der Ewigkeit. Und mit der siebten Plage wird Jesus mit allen Engeln in Herrlichkeit kommen, die Auferstehung der Gerechten wird stattfinden, die Erlösten aller Zeiten werden verwandelt und beginnen mit Jesus die Ewigkeit. Das ist so der ganz grobe Fahrplan, den die Bibel uns zeigt, was in der letzten Zeit geschehen wird. Und es ist spannend, dass Jesus auch schon in der Bergpredigt und auch in seiner Endzeitpredigt über Gewalt und Verfolgung spricht, die gottestreue Kinder ja immer schon erleben mussten und auch in der Zukunft immer wieder erleben müssen. Aber seine Warnung gilt der Verführung. Was ist jetzt Verführung? Und Wikipedia hat da eine sehr griffige Definition dafür. Verführen bedeutet, jemanden gewaltlos so zu manipulieren, dass er etwas tut, was er eigentlich nicht wollte oder sollte. Das trifft's doch, ne? Gewaltlos so zu manipulieren, dass er etwas tut, was er eigentlich nicht wollte oder sollte. Und was man vielleicht noch dazufügen kann, und das Hinterhältige an der Verführung ist, dass er es meistens auch nicht merkt. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man jetzt zum Beispiel sich eine Erkältung eingefangen hat, dann merkt man das ziemlich schnell, dass man krank ist. Aber der Verführte merkt letztendlich nicht, dass er verführt ist, sondern meint immer noch, dass er auf dem richtigen Kurs ist. Und ich denke, wir können so viel lernen zum Thema Verführung, wenn wir uns die Gegebenheiten anschauen, die die Bibel explizit erwähnt, wo Verführung stattgefunden hat, sei es erfolgreich oder auch nicht erfolgreich. Und wir wissen, es gab einen, der hat jeder Verführung widerstanden, obwohl sie ihn so massiv getroffen haben, wie sonst vielleicht keinen anderen Menschen auf Erden. Und das ist Jesus selbst. Und das lesen wir in Matthäus 4. Und die erste Versuchung ist interessant. Der Teufel passt sich der Situation an. Denn nachdem Jesus 40 Tage lang gefastet hat, hungerte ihn sehr. Ich meine, wenn einer nach dem Essen aufsteht, na, aber wenn die äußeren Umstände so gegen einen sind, und da zeigt uns, und genau da fordert jetzt der Teufel Jesus auf, die Steine in Brot zu verwandeln. Aber Jesus zeigt uns, wie man, auch wenn die äußeren Umstände so massiv gegen uns sind, wie wir dann erfolgreich sein können mit Gottes Wort. Es steht geschrieben. Und ja, der Teufel gibt noch nicht auf. Und jetzt finde ich es interessant, womit jetzt der Teufel kommt. Womit kommt jetzt nämlich der Teufel? Bei der zweiten Versuchung. Er kommt mit der Bibel. Er kommt mit der Bibel. Er argumentiert mit der Bibel in der Hand. Tja, kann sowas möglich sein? Zitiert er jetzt einen Vers, der so nicht in der Bibel steht? Oder finden wir diesen Vers in der Bibel? Wir finden diesen Vers in der Bibel, und das macht die Sache extrem schwierig, weil es uns zeigt, dass ein Vers alleine in viele Richtungen gedehnt werden kann. Und wir möchten ja gehorsam sein, und auch über Jesus heißt es ja, er tut alle Zeit den Willen des Vaters. Und jetzt kommt der Teufel mit diesem Bibelvers unterm Arm und präsentiert ihn den und sagt, naja, schau, dann mach doch bitte, hier steht's doch. Ja, es ist schwierig zu sagen, braucht es vielleicht noch mehr als den Willen zum Gehorsam der Bibel gegenüber. Dass man einfach macht, wenn einer kommt und sagt, schau, da steht's doch in der Bibel. Jesus hat es eigentlich schon bei der Versuchung zuvor erklärt, wo er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ihr habt es schon an der Betonung gemerkt. Von einem jeden Wort. Und eben nicht nur der eine Vers, sondern in welchem Kontext steht es? In welchem Zusammenhang? Was ist damit gemeint? Und da gibt es diesen einen, auch wieder ein Vers, in Jesaja, der da sagt, zum Gesetz und zum Zeugnis. Und wenn sie nicht so sprechen? Genau, da ist kein Licht, wenn es nicht in Übereinstimmung, in Harmonie mit dem Rest ist. Also wenn man jetzt da zwei Schlagworte dafür nimmt, Zusammenschau, passt es ins ganze Bild? Oder eben auch der Zusammenhang, der Kontext. Die müssen stimmen. Und das zeigt Jesus auch, und er gibt eine biblische Antwort. Es steht aber eben auch geschrieben. Und deswegen werde ich das nicht so tun, wie du meinst, weil es nicht Gottes Wille ist. Jesus entlarvt mit der Schrift ja die Schliche des Teufels. Sozusagen Verführung für Fortgeschrittene. Und deswegen sagt uns die Bibel eben auch, das gab es sogar im Weltlichen, im Volk Israel, wenn ein Zeuge vor Gericht gesprochen hat, dann war das nicht. Es mussten mindestens zwei Zeugen sein. Und so studieren wir ja auch miteinander die Bibel, dass wir eben die ganzen biblischen Zeugen suchen und dann eine vernünftige Grundlage und eine Basis für ein Lehrgebäude haben. Also zurück zum Eingangstext, weil ihr euch jetzt bestimmt denkt, jetzt haben wir das diesen großen Umweg gemacht mit der Verführung und wie kommen wir jetzt zur Endzeit. Jesus fordert uns auch auf, das Buch Daniel zu studieren, weil nämlich interessanterweise gerade der Prophet Daniel ganz besonders über diese Dinge spricht, die wir auch in Offenbarung lesen. Und dieses ominöse Tier, vor dem der dritte Engel warnt mit seinem Mahlzeichen, und das ja auch eben in Offenbarung 12 und in Offenbarung 13 beschrieben wird, das kennt der Prophet Daniel auch schon. Ist keine Überraschung, auch wenn es tausende von Jahren vorher war, weil ja Gott die Zukunft kennt. Und weil das eben diese prophetischen Ketten sind, die aufeinander aufbauen. Weil eben auch Daniel das Endzeitszenario anspricht. Und in Kapitel 7, im Vers 10, weil auch der Daniel ja nicht alles verstanden hat von den Visionen, die er da gekriegt hat, kommt dann der Engel und erklärt ihm das noch. Und er erklärt ihm dieses Tier. Und er beschreibt es folgendermaßen. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Kennzeichen des Tieres. Im Kapitel 8 wird das gleiche Tier wieder beschrieben, wieder so ein Stückchen, ihr wisst, wie das ist, drei kleine Schritte auf die Seite und schon ändert sich die Perspektive. Aber worüber gesprochen wird, ist noch das Allergleiche. Und in Kapitel 8 wird es dann erklärt, dass diese Macht die Wahrheit zu Boden warf und sein Unternehmen gelang ihm. Naja, wenn man doch weiß, dass dieses Mahlzeichen das ewige Leben kostet, wie bringt Satan dann Gläubige dazu, es doch anzunehmen? Mit der gleichen Methode, mit der er es schon immer geschafft hat. Mit List. Als allererstes, er erklärt, ach, das, was da drin steht, das betrifft euch ja gar nicht. Da gibt es dann eine heimliche Wiederkunft und da sind dann die Gläubigen sowieso schon weg. Jetzt frage ich euch, die ihr jetzt vielleicht noch in der Schule seid oder im Studium oder die sich zurückerinnern an ihre Schulzeit, könnt ihr euch erinnern, so vor den großen Prüfungen, wenn dann nochmal der Stoff so durchgenommen wurde und dann hieß es, ah ja, ja, dieses Kapitel, das ist nicht prüfungsrelevant. Wer hat sich die Arbeit gemacht, dieses Kapitel noch zu lernen? Das ist nicht prüfungsrelevant. Naja, da seid ihr gar nicht mehr da. Das gilt ja nur für die anderen. List Nummer 1. Und obwohl die Bibel so deutlich über die Wiederkunft spricht, glauben so viele das andere. Das ist nämlich so ein anderes Phänomen, wenn sich mal so eine gewisse, ne, eine Lüge muss nur oft genug wiederholt werden und dann wird es so ein Selbstläufer, dann glaubt es jeder oder viele. Und wenn sich erst mal was in den Köpfen festgesetzt hat, ist es ganz schwer, da kann man sich einen Mund fusselig reden, das wieder rauszubringen. Und Jesus sagt selber, vergleicht es mit der Zeit von Noah, genauso. Und was meinen weite Teile der Christenheit? Naja, das wird so sein wie bei Henoch. Aber Jesus sagt nicht Henoch. Petrus spricht auch über Noah. Aber es ist ein anderes Thema, das muss man separat studieren. Und auch der Text, der im Petrusbrief mit dem Dieb in der Nacht dann oft für diese Argumentation, ihr kennt ja jetzt schon das Prinzip, wir nehmen uns da so ein Stückchen aus der Bibel raus und darauf bauen wir eine Lehre. Diese Sache mit dem Dieb in der Nacht wird dann auch total aus dem Kontext gerissen, weil in dem gleichen Vers heißt es, Da spricht Petrus vom Vergehen der Himmel mit Krachen und der Auflösung der Elemente vor Hitze. Das ist der 2. Petrus. Ich müsste nachschauen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Da kann das Leben nicht seinen gewohnten Gang weitergehen. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass ihr wieder zur Arbeit geht, wenn sich vorher über Nacht die Elemente in Hitze aufgelöst haben? 3 Vers 10, danke. Aber trotzdem ist dieses Ablenkungsmanöver sehr erfolgreich. Aber der Teufel hört ja nicht mit einem auf. Also es ist so eins, immer lieber öfter und mehrere Varianten, dass man auch alle erwischt. Aus der prophetischen Bildersprache der Offenbarung wird eine wörtliche Auslegung. Und viele Christen nehmen sich wie Daniel in ihrem Herzen vor, nein, den Computerchip, den lasse ich mir nicht einpflanzen. Sie sind damit einem alten Taschenspielertrick aufgesessen. Ich möchte jetzt hier nicht theatralisch werden, aber ich nehme hier jetzt was in die Hand. Oh, schaut doch mal da raus. Und schwupp habe ich es hinterm Rücken. Wisst ihr, was ich meine? Man lenkt die Aufmerksamkeit so auf was anderes und dann kann man dann unauffällig... Der Engel hat dem Daniel schon damals erklärt, worauf man schauen soll. Könnt ihr euch noch erinnern? Er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und er wird meinen, Zeiten und Gesetz zu ändern. Das ist der Fokus, den der Engel, also im göttlichen Auftrag, Daniel mitgeben möchte. Und Daniel hat es auch ganz toll so aufgeschrieben. Wo ist jetzt der Fokus hier? Ah, die Technik, die böse Technik. Sie schauen aber in die falsche Richtung. Die Bibel spricht über Anbetung und nicht über Technik. Und welches Gesetz Gottes hat mit Zeit zu tun? Spannenderweise, dass wir auch das Thema ja immer wieder jetzt auch in der Missionsgeschichte gehabt haben, es ist der Sabbat. Und dass das Tier im Laufe der Geschichte auch erfolgreich war, die Wahrheit zu Boden zu werfen, das sehen wir ja im Alltag der meisten Christen, die vollständig davon überzeugt sind, wenn sie Sonntagsgottesdienst halten, dann tun sie Gottes Willen. Obwohl das Bibelstudium nur den Sabbat zeigt und keinen Sonntag. Jesus selbst erklärt, dass er der Herr des Sabbats ist. Markus Kapitel 2, Vers 7 oder 28. Ja, deshalb die erste Botschaft des Engels, Gott die Ehre zu geben. Mit unmissverständlichen Worten, die an die Schöpfung erinnern. Und mit Worten, die eigentlich aus dem Sabbatgebot entnommen sind. Deshalb die zweite Warnung des Engels vor dem vor Babylon und seinen Irrlehren. Und deshalb eben auch nochmal diese spezielle Warnung des dritten Engels, ja, vor dem Mahlzeichen des Tieres, vor der erzwungenen Sonntagsheiligung. Und dass wir uns nicht falsch verstehen, das Mahlzeichen wird erst zum Mahlzeichen, wenn es erzwungen wird. Wenn wir die ganze Menschheit, wie uns die Bibel erklärt, gezwungen werden soll, durch nationale Gesetze den Sonntag zu heiligen. Das Sonntagsgesetz, das wir jetzt haben, ist noch kein Mahlzeichen. Es sind so Vorläufer, so Vorstufen, aber es ist noch nicht das Mahlzeichen. Wir sind nicht gezwungen, dass wir am Sonntag irgendeinen Gottesdienst abhalten. Und das Buch Daniel spricht auch in prophetischer Bildersprache zu uns, und zwar mit den Anbetungsgeschichten, mit den erzwungenen Anbetungsgeschichten, die wir im Buch Daniel finden. Und da haben wir zwei, die drei Freunde von Daniel und das goldene Standbild und auch die Geschichte von Daniel selbst, wo er nur hätte den König anbeten dürfen für 30 Tage. Und wir sehen auch, wie sich die drei Freunde Daniels verhalten haben. Wie die Musik erklungen ist und alle niedergefallen sind, die Großen und die Kleinen und die Führer des Reiches, da sind sie stehen geblieben. Nicht, weil sie Probleme mit dem Kreuz hatten, sondern aus Überzeugung. Und sie haben sich auch nicht zufällig gerade mal gebückt. Ach, da ist ja ein Schuhriemen locker oder was liegt denn da? Ach, das ist aber eine schöne Münze oder ein netter Stein. Sondern sie sind bewusst stehen geblieben, weil sie sich in ihrem Herzen vorgenommen haben, Gott die Ehre zu geben. Weil ihnen das klar war, dass dieses Gebot gegen Gottes Gebot ist und sie wollten Gott treu sein. Und ich finde die Antwort so unglaublich, die diese Männer, die dem König, dem aufgebrachten König geben. Wir haben es nicht nötig, König, dir darauf eine Antwort zu geben. Och, das tut uns leid. Ja, wir können halt nicht anders. Wir haben halt so einen Glauben. Wir haben es nicht nötig. Aber auch wenn du den ganzen Zokoloris mit der Musik nochmal machst, wir werden es nicht tun. Gott kann uns retten und auch wenn er es nicht tut, wollen wir ihm treu bleiben. Das ist das Szenario in Bildersprache, das die Endzeit widerspiegelt. Und wir wissen, sie sind sogar in diesem Ofen gelandet, aber wer ist dann gestorben? Die Soldaten. Und sie haben das hautnah erlebt, was Jesus Jahre später versprochen hat. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Ja, wenn wir das jetzt wieder zurücktransportieren in die Geschichte mit dem Mahlzeichen in der Zukunft. Sie haben sich nicht niedergebeugt, sie haben das Mahlzeichen nicht angenommen. Und zwar nicht mal an der Hand. Ich greife jetzt voraus, aber ich möchte euch anhand der Bibel zeigen, was es mit der Hand auf sich hat. Prediger 9, Vers 10. Den Vers nehmen wir ja ganz oft, wenn wir über den Zustand der Toten sprechen, aber er erklärt uns auch, was die Hand bedeutet. Und da heißt es, alles, was deine Hand, in jeder von euren Bibelübersetzungen, alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Und dann kommt das andere, was eben über den Zustand der Toten spricht. Was deine Hand zu tun vorfindet. Habt ihr schon mal eine Hand alleine im Garten arbeiten sehen? Da lacht jemand. Das ist Bildersprache. Das ist ein bildlicher Ausdruck. Die Bibel lebt und denkt und spricht in Bildern. Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue ich mit deiner ganzen Kraft. Da geht es ums Handeln. Wofür steht dann die Stirn? Logischerweise, wenn die Hand fürs Handeln steht, die Stirn steht fürs Denken. Und das sehen wir in der Bibel bestätigt. Also wir müssen uns jetzt nicht darauf verlassen, naja, das ist jetzt logisch, das kann man sich jetzt mal herleiten. Und zwar steht das im 5. Mose unter anderem. Es gibt noch andere, aber da ist es so schön erklärt. Im 5. Mose Kapitel 6 im bekannten Höre Israel. Und zwar heißt es da, Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Wir haben das heute früh erst angesprochen. Das, was Jesus ja auch zitiert. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst oder wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir ein Erinnerungszeichen über den Augen sein, auf der Stirn. Und ihr seht, die Methode des Teufels hat auch damals schon funktioniert. Man kann auch das zu wörtlich nehmen. Und das hat gottesgläubiges Volk damals leider eben auch getan. Sie haben gedacht, sie tun Gott einen großen Gefallen, wenn sie sich große Gebetsriemen machen und die ganz vorschriftsmäßig übers Herz und über die Stirn und über die Hand binden und an die Tore. Aber was möchte denn Gott? Gott möchte doch, dass seine gläubigen Kinder ja nicht nur Äußerlichkeiten leben, sondern dass ihr Charakter Gott widerspiegelt. Ehrlichkeit, Nächstenliebe im Handeln und im Denken. Und es soll unser Herz erfüllen. Und es soll unsere Entscheidungen leiten. Und genauso wie damals erklärt uns das auch der dritte Engel mit der Stirn und mit der Hand. Das erklärt uns aber auch, dass das falsche Tun alleine auch schon den zweiten Tod nach sich bringen wird. Und jetzt, leider hat es jetzt ein bisschen gedauert, aber ich denke, manchmal ist es wichtig, dass man so eine gewisse Grundlage schafft, um dann die einzelnen Bausteine, die nachher drauf kommen, um die auch richtig setzen zu können. Jesus, wovor hat Jesus gewarnt? Was wird das Zeichen seiner Wiederkunft sein? Habt Acht, dass euch niemand verführe. Und wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten. Ich möchte jetzt keine Diskussionen anstoßen, dass jemand besser ist als der andere, aber es ist unweigerlich so, dass unter den Einäugigen, unter den Blinden der einäugige König ist. Und der, der mehr weiß, auch mehr Verantwortung hat. Und in diesem Sinne spricht die Bibel von den Auserwählten, die einfach mehr Wissen anvertraut bekommen haben. So wie ja damals auch im Volk Israel die Menschen gestorben sind, die Bundeslade nicht vorschriftsmäßig getragen haben. Aber die Heiden, die nichts davon wussten, die konnten sie mit der Hand anlangen und auf den Karren schieben und da ist keiner tot umgefallen. Aber die Auserwählten, von denen hat sich Gott mehr erhofft und erwartet und hat es ihnen auch gezeigt. Und genauso spricht Jesus auch von den Auserwählten. Und ja, wie kann man die jetzt dazu bringen, wo die Bibel sie doch nennt, auch noch der dritte Engel, hier sind die Heiligen Gottes, die da halten die Gebote Gottes, hier, die den Glauben Jesu haben und das Zeugnis Jesu. Womit wurde Jesus verführt? Versuchung für Fortgeschrittene? Mit der Bibel.
Das ist ja das Alte Testament.
Ja, aber persönlich, das ist so das, was ich jetzt so für ein Gefühl habe. Ich kann euch nicht alles erzählen zu dem Thema, sonst würden wir vielleicht heute Nachmittag noch da sitzen. Aber der Teufel muss ja nicht unbedingt unser Denken dahingehend verändern, dass wir davon überzeugt werden, dass der Sonntag das Richtige ist. Versteht ihr? Es langt ja das Mahlzeichen in der Hand. Und wenn er damals schon von langer Hand geplant hat, bei den falschen Zeichen, die Zauberer vom Pharao getan haben, den Einfluss Christus zu schwächen, über 1000 Jahre später, wäre es dann nicht jetzt, dass er die Zeit jetzt nutzt, den Einfluss bei den Auserwählten dahingehend zu schwächen, dass sie vielleicht auch einer Lüge glauben und sie irgendwann für wahr halten. Und wenn es dann zur Entscheidung kommt, wenn dann eben dieses Gesetz kommt, dass sie denn die falsche Entscheidung treffen. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, was ich erlebt habe. Also ich habe das nicht persönlich erlebt, aber mir wurde es erzählt. Und das hat mich so getroffen. Und ich möchte auch kein Urteil machen, weil Verführung bedeutet meistens, dass derjenige glaubt, er macht das Richtige. Versteht ihr mich? Das ist ja das Heimtückische an der Sache. Ich möchte das was aus den Zeugnissen vorlesen und in der deutschen Übersetzung, da steht schon besser, weil also das Englische, das ist dann noch schwieriger. Ich hatte das gerade. Nein, das muss wieder auftauchen. Ja. Ich lese es euch mal so vor und dann wisst ihr, was ich meine. Wenn immer es möglich ist, sollten religiöse Veranstaltungen am Sonntag durchgeführt werden. Und das steht jetzt im Englischen, für den der Englisch kann, da heißt es Religious Services. Das kann Gottesdienste heißen. Diese Versammlungen sollten, da heißt dann Meetings im Englischen, diese Versammlungen sollten überaus interessant gestaltet werden. Singt echte Erweckungslieder und sprecht mit Vollmacht und Zuversicht von der Liebe des Heilands. Sprecht über die Mäßigkeit und über wahres Glaubensleben. Dadurch werdet ihr eine Menge über die rechte Arbeitsweise lernen und ihr werdet viele erreichen. Wie war das? Er wird seinen Engeln befehlen, deinetwegen, wenn du Gottes Sohn bist. Gott möchte, dass ihr am Sonntag Gottesdienste haltet, wenn das Sonntagsgesetz kommt. Und dann könnt ihr viel erreichen. Mission. Das Herzstück des wahren Christen. Eben nicht nur im Fitnessstudio oder auf der Straße, oder, sondern macht eure Gemeindetüren auf, macht am Sonntag Gottesdienste. Passt es in das biblische Bild? Passt es in das biblische Bild? Versteht ihr, was ich vorhin gemeint habe? Wenn man jetzt nur schluckt, weil einem das jemand sagt, da steht's doch, und dann macht man vielleicht dann noch die Zeugnisse auf, so ist es mir gegangen, und dann liest man das, das steht ja wirklich da, ja, dann mache ich das doch. Dann sitzt man schon drin. Dann wäre aber Jesus auch von der Zinne gesprungen. Versteht ihr, was ich meine? Gott verlangt mehr von uns. Gott traut uns auch mehr zu. Zusammenhang und Zusammenschau. Es passt nicht ins ganze biblische Bild. Es passt nicht in die Prophetieketten, es passt nicht in die Warnung des dritten Engels, das Mahlzeichen an der Hand anzunehmen. Es passt einfach nicht, also muss es etwas anderes bedeuten. Wir schauen nach, wo es kommt, und jetzt lese ich euch mal das Drumherum vor, den Zusammenhang, den Kontext. An diesem Tag können Versammlungen im, und jetzt haltet euch fest, im Freien und in Heimen abgehalten werden. Man kann von Haus zu Haus arbeiten, Autoren können diesen Tag benutzen, um ihre Aufsätze zu schreiben. Klingt doch plötzlich schon ganz anders. Das Gesetz zur Heiligung, das kommt auch, das ist nämlich aus einem Brief raus, das steht auch im Buch Maranatha im Juni, irgendein Tag im Juni ist es, wo das dann schon ein bisschen gekürzt ist, aber das ist aus Maranatha raus. Der ganze Zusammenhang steht im Band 9 in den Zeugnissen zum Thema Sonntagsarbeit am Sonntag. Da hat ein Bruder eben an Schwester Weid geschrieben, ja, was machen wir denn dann? Nehmen wir das Mahlzeichen an, wenn wir dann nicht mehr arbeiten? Also das wäre jetzt unser Zustand, weil wir haben ja in dem Sinne schon ein Sonntagsgesetz, wo wir nicht mehr normal arbeiten dürfen und dafür belangt werden. Und dann sagt eben Schwester Weid, bringt sie nicht gegen euch auf, gebt ihnen keinen Grund, sondern nutzt die Zeit. Das schreibt sie dann in dem Brief. Dann nehmt ihr ihnen die Peitsche aus der Hand, sagt sie. Macht Missionsarbeit und ihr werdet Segen erleben. Aber sie gibt auch den Rahmen vor. Wie war das? Versammlungen in Freien oder in Heimen. Und dann kommt noch das andere. Das steht dann ein bisschen später. Das Gesetz zur Heiligung des ersten Wochentages ist das Produkt einer abgefallenen Christenheit. Der Sonntag ist ein Kind des Papsttums, von der Christenheit über den heiligen Ruhetag Gottes erhöht. Auf keinen Fall soll das Volk Gottes ihm huldigen. Noch Fragen, was Religious Services in dem Zusammenhang heißt? Und was es nicht heißt. Und dann schließt sie diesen Brief und ich glaube, das steht eben auch so in Maranatha, in der Andacht. Ich möchte den Geschwistern begreiflich machen, dass sie auch nicht Gottes Willen tun, wenn sie sich herausfordernd verhalten, wo er doch möchte, dass sie das vermeiden. Versteht ihr? Das war der Zusammenhang, in dem sie den Brief geschrieben hat. Aber dieser eine Vers wird dahingehend verwendet, dass Geschwister sich vorbereiten, wenn das Sonntagsgesetz kommt, im besten Glauben, dann machen wir Mission. Dann öffnen wir auch am Sonntag die Gemeindetür. Dann halten wir Gottesdienst. Und damit hat der Teufel sein Ziel erreicht. Dass wir genau das tun, was wir nicht tun sollen. Und die anderen haben die Zeit, weil die wissen es ja noch nicht. Die werden mit der Frage ganz anders konfrontiert als die, die es ja wissen. Und deswegen versucht der Teufel eben auch, sich auch vorzubereiten. Und das große Ziel ist ja nicht, halten wir jetzt den Sonntag oder halten wir jetzt den Sabbat. Sondern das große Ziel für alle Christen ist ja, begegnen wir Jesus. Das ist ja die Vorbereitung, die wir haben sollen, dass wir Jesus begegnen können. Und dafür gibt uns Jesus auch die Vorbereitung. Wir haben das im Alten Testament gelesen. Höre Israel. Höre Israel, sprich mit deinen Kindern drüber. In der Früh, am Mittag, am Abend. Lass es dein Herz erfüllen, wenn du zur Tür rausgehst und in deine Geschäften nachgehst. Aber lass es auch dein Herz erfüllen, wenn du reinkommst innerhalb deiner Familie. Mach Andacht. Such die Gemeinschaft mit Gott und Gottes Wort. Bereite dich vor, deinem Gott zu begegnen, mit einem reinen Herzen. So wie wir das auch schon gesungen haben, das wussten die Christen aller Zeiten, dass Vorbereitung notwendig ist. Und das möchte Satan verhindern. Und er zieht alle möglichen Register, das zu verhindern. Und er streut auch Irrlehren. Und wir sollen uns dessen bewusst sein. Und wir sollen prüfen, was wir hören. Und wir sollen darum beten. Und natürlich sollen wir auch um die anderen beten. Aber wenn es möglich wäre, auch die Außerwelten zu verführen. Versteht ihr? Und da lässt er nichts unversucht. Und da müssen wir auch zusammenhalten und da müssen wir wachsam sein und da dürfen wir nicht schlafen. Denn der dritte Engel warnt davor, das Mahlzeichen an der Hand anzunehmen. Und für uns, Geschwister, gibt es keine Entschuldigung, wenn wir das Mahlzeichen an der Hand annehmen, weil wir wissen, worum es geht. Und da dürfen wir uns auch nicht irgendwelche neuen Theorien erklären lassen. Wir müssen uns an Gottes Wort halten. Die Bibel spricht davon, dass verführerische Zeichen und Wunder geschehen. Und je weiter wir uns der Wiederkunft nähern, umso schlimmer. Und wenn wir jetzt noch nicht gelernt haben, auf Gottes Wort zu vertrauen, dann wird uns das umwerfen. Und ich habe auch was gelesen, was mich sehr gestärkt hat, und zwar im Buch Frühe Gesichte. Und damit möchte ich schließen. Da schreibt sie nämlich, diejenigen, die das Mahlzeichen des Tieres und seines Bildes dann nicht empfangen werden, wenn der Befehl gegeben wird, müssen jetzt eine Entscheidung treffen, Nein zu sagen, bezüglich dessen, der Einrichtung des Tieres. Wir müssen, aber wir können auch jetzt eine Entscheidung treffen. So wie in dem Kinderlied, bleibe fest wie Daniel und uns nicht ablenken lassen von der biblischen Wahrheit. Und ja, möge der Herr geben, dass keiner fehlt und dass noch viele dazukommen und dass wir uns auch gegenseitig bis dahin stärken und dass wir den Weg der kleinen Schritte gehen, den uns Jesus so sehr ans Herz legt. Diesen Weg der täglichen Übergabe, des täglichen Gebets, des täglichen Studiums. Und auch das, was wir jetzt die ganze Zeit auch immer wieder studieren, das sich gegenseitig Tragens und in Liebe Annehmens, dieses Zusammenstehens und zu wirken, solange es noch möglich ist. Amen. Lieber Heiland, wir wollen dir danken und wir wissen gar nicht, in welchem Maß wir dir danken können, dass du uns das Leben gegeben hast, dass du uns erhalten hast, dass du mit uns gegangen bist, die ganzen Irrwege, die wir in unserem Leben schon gegangen sind. Herr, und auch, dass du uns die Wahrheit hast erkennen lassen und dass du uns hast auch bei dir auf deinem Schiff bleiben lassen, auch wenn es vielleicht nicht immer einfach war. Und Herr, bitte hilf doch, dass wir, ja, so wie du geschrieben hast, wer aber ausharrt bis zuletzt, der wird gerettet werden. Hilf, dass das Schiff hat noch so viel Platz wie damals bei Noah, dass die Plätze doch alle gefüllt werden und dass es fast überbordet von Menschen, die willig sind, die Botschaft anzunehmen. Gib uns Weisheit, wie wir es in rechter Weise weitergeben. Sei auch bei denen, die vielleicht in ihrem Herzen ja unangenehm berührt werden und die der Teufel ja dagegen aufbringen möchte, dass du doch mit deinem sanften Geist, dass du das wieder ins rechte Lot bringst. Aber dass du die Menschen auch ins Herz triffst, dass sie die Notwendigkeit sehen und nicht so, wie die Leute damals bei Noah reagieren und sie merkten es nicht. Sie beachteten es nicht. Herr, bitte hilf, dass wir dich alle in Freude begrüßen können, wenn du wiederkommst. Und dass wir uns nicht ablenken lassen von der kleinen, von der täglichen Vorbereitung. Dass wir lernen, dir im Kleinen treu zu sein, auch wenn wir die Gründe nicht immer für alles genau verstehen, warum du so und nicht anders haben möchtest. Dass wir vorbereitet werden, tagtäglich, wenn die große Entscheidung ansteht, dass wir auch auf deiner Seite stehen, dass wir so stehen wie die drei Freunde oder wie der greise Daniel und dass wir dir von Angesicht zu Angesicht in die Augen sehen dürfen und mit dir in die Ewigkeit gehen und dass keiner fehlen möge, auch die, die es jetzt noch nicht wissen. Amen.